NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juli 1933. Die Nationalsozialisten erlassen 30 neue Gesetze.
Im heißen Sommer 1933 haben sich viele konservative Deutsche die neue Zeit genau so vorgestellt. Terror gegen Kommunisten und Demokraten, Schluss mit dem Palaver und den Wahlen, den Debatten und Diskussionen. Die ersten Konzentrationslager sind voll, der Reichstag hat sich selbst ausgeschaltet. Hitlers Machtübernahme ist am 14. Juli 1933 perfekt. An diesem Tag vollendet sein Kabinett die Gleichschaltung. Es beschließt auf einen Schlag 30 Gesetze. Kleinkram ist darunter, wie die Einrichtung einer Filmkammer oder ein Spielbankgesetz. Aber auch der Rassenstaat wird hier bereits in Paragraphen gepresst. Während die Franzosen an diesem 14. Juli die Französische Revolution feiern, schafft Hitler in Deutschland alle Reste an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ab. Auf in den Rassen- und Einheitsstaat.
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Dies war heute vor 80 Jahren das weitreichendste Gesetz. Es sah die zwangsweise Sterilisation ganzer Bevölkerungsgruppen vor. Betroffen waren vor allem sogenannte Schwachsinnige und Irre, Menschen mit Schizophrenie und Epilepsie und solche mit erblich bedingter Blindheit, Taubheit oder körperlicher Missbildung. Arthur Gütt vom Amt für Volksgesundheit war der Vater dieses Gesetzes. Gütt erklärte den Volksgenossen per Radio, warum das Gesetz so wichtig sei.
Die Fürsorgelasten haben eine Höhe erreicht, die sich zu einer Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen auswirkt, die diese Mittel durch Arbeit aufbringen müssen. So kostet zum Beispiel jeder Hilfsschüler während seiner Ausbildung etwa 2 bis 3 Mal so viel wie ein gesundes Kind.
Sogenannte Erbgesundheitsgerichte entschieden, wer unfruchtbar gemacht werden sollte. Wilhelm Frick, der Innenminister, saß an diesem Freitag mit Hitler am Kabinettstisch. Frick verkaufte sein Gesetz später als Akt des Mitleids.
Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern.
Etwa 400.000 Menschen wurden Opfer dieses Gesetzes. 6.600 starben bei den Zwangssterilisationen. Niemand empörte sich über das Gesetz, im Gegenteil, betont der Zeithistoriker Wolfgang Wippermann von der Freien Universität Berlin. Seit langem war die sogenannte Eugenik Teil des Diskurses über Volksgesundheit.
Ja, es war ein globaler Zeitgeist und es wurde eben auch nicht als böse oder rechts empfunden, das wurde als fortschrittlich empfunden. Und die das propagiert haben, waren auch meistens Linke. Und die Diskussion geht aus dem 19. Jahrhundert, dass man alle Kranken, aber auch alle asozialen und alle kriminellen Elemente eliminiert.
Keine speziell deutsche Diskussion, auch im Ausland wurden ähnliche Gesetze verabschiedet.
Wenn Sie bedenken, dass in den USA alle sogenannten Progressive States, also im Osten und im Norden, auch solche Gesetze hatten und die 45 nicht beseitigt wurden. Ebenfalls war das in gestandenen Demokratien wie in Schweden. Auch dort wurde Rassenhygiene betrieben und ähnliche Gesetze gemacht. Und meistens auch noch nach 45.
Einen großen Unterschied gab es dann doch. Das NS-Regime mit seinem Rassenwahn war auf Vernichtung ausgerichtet. Erst durch Zwangssterilisation, später durch die sogenannte Euthanasie, staatlichen Mord. Eine zunehmende Fanatisierung ist für Hitler-Deutschland feststellbar, wie hier 1937 in dem Propagandafilm Opfer der Vergangenheit.
Erbgesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halb verfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste. Und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier.
Die Rassenfanatiker fassten mehr und mehr alles unter ihr Gesetz, was nicht in ihren völkischen Staat passte, betont Historiker Wippermann.
Bei den Erbkrankheiten wurde auch der Schwachsinn dazu gezählt. Und dieser Begriff Schwachsinn wurde ausgedehnt in sozialen Schwachsinn, also diejenigen, die sich nicht angepasst haben, die asozial waren oder auch moralischen Schwachsinn. Zum Beispiel Frauen, die mehrere Sexualpartner hatten, die wurden als moralisch schwachsinnig angesehen.
Recht und Gesetz wurden dabei immer mehr zu Makulatur.
Und dann hatten sie auch noch die Wahnsinnsidee, Alkoholismus zu einer Erbkrankheit zu erklären. Als ob sich also Alkoholtrinken irgendwie vererbt und als ob die Babys schon nicht nach der Brust zu verlangen, sondern nach der Flasche Schnaps. Aber man sollte da gar nicht drüber lachen. Und die Nazis hatten auch Schwierigkeiten, das Gesetz durchzusetzen. Da gab es ein Nord-Süd-Gefälle im Süden, vor allem in Bayern, wurde gesagt, also 5-6 Maß Bier am Tag, also das ist doch eine gesunde Vollwerternährung. Das ist doch kein Alkoholismus.
Erfasst wurden schließlich pauschal ganze Minderheiten, alles im Namen der sogenannten Rassenhygiene.
Hier wiederum Sinti und Roma an erster Stelle, aber dann auch auf die Afrodeutschen, wie wir sie heute nennen, damals verächtlich Rheinland-Bastarde genannt. Das heißt also die Kinder von farbigen Besatzungssoldaten der französischen Armee, die dann eben auch 37 zwangssterilisiert wurden.
Das Gesetz vom 14. Juli 1933 setzte eine gigantische Verfolgungsbürokratie in Gang. Ein anderes Gesetz vom gleichen Tag besiegelte das, was schon Realität war, den Einparteienstaat.
Gesetz gegen die Neubildung von Parteien.
Ich lasse mich nicht durch Parteien tolerieren. Ich wünsche, dass das deutsche Volk mich toleriert und nicht die Parteien.
Abschaffung der Parteien. Auch diese Forderung war im Sommer 1933 in weiten Bevölkerungskreisen populär.
Die Parteien gab es ja de facto auch gar nicht mehr. Sie waren verboten, wie die KPD, aber dann auch die SPD und die anderen Parteien hatten sich selber aufgelöst. Insofern ist dieses Gesetz gegen die Neubildung von Parteien eigentlich auch ein bisschen überflüssig.
Hitlers Popularität so kurz nach der Machtübernahme kann man bereits daran erkennen, dass er sogar seinen Koalitionspartner abschaffen ließ, die Deutschnationale Volkspartei.
Und jetzt fühlte man sich so früh, erstaunlicherweise, schon stark genug, alles zu beseitigen, auch die Deutschnationalen, die Hitler in den Sattel geholfen haben.
Betont der Frankfurter Rechtshistoriker Michael Stolleis, das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien war faktisch überflüssig, aber symbolisch wichtig. Denn Hitler wollte in der ersten Zeit seiner Regierung an pseudolegalen Prozeduren festhalten.
Hitler war an der Mitarbeit der Ministerialbürokratie hochinteressiert. Alles musste im Reichsgesetzblatt erscheinen. Er war interessiert an der Erhaltung der Fassade des bürgerlichen Rechtsstaats. Und man musste in dieser Zeit mühsam lernen, dass der Gesetzgeber Unrecht tun kann. Das hatte man bisher nicht für möglich gehalten.
Das hielt man offenbar auch in Rom nicht für möglich, denn der Papst freute sich, dass im fernen Berlin Hitlers Kabinett an diesem 14. Juli 1933 auch einen Vertrag mit der katholischen Kirche durchwinkte.
Das Reichskonkordat.
Vor Hitlers Machtübernahme war das katholische Milieu gegen den Nationalsozialismus vergleichsweise resistent gewesen. Vom Pastor bis zum Bischof, vom Kolpingwerk bis zur katholischen Partei, dem Zentrum. All das änderte sich nach Hitlers Machtübernahme schlagartig. Das Zentrum stimmte am 23. März 1933 dem Ermächtigungsgesetz zu. Hitler umgarnte die Kirchen an diesem Tag.
Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden.
Die Initiative für das Konkordat kam von Hitler. So ein Vertrag versprach Prestigegewinn im In- und Ausland. Von katholischer Seite verhandelte der Nuntius Pacelli mit der neuen Regierung, der spätere Papst Pius XII. Seine Linie, die Kirche zieht sich aus der Politik zurück, kann aber im Nazireich zumindest ihre Strukturen bewahren, ihre Einrichtungen und Bekenntnisschulen, vor allem aber die Glaubensfreiheit. In all diesen Fragen gab sich Hitler lammfromm.
Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluss einräumen und sicherstellen. Ebenso legt die Reichsregierung dem Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes dies. Den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten.
Eine Woche nach Hitlers Kabinettssitzung vom 14. Juli wurde das Konkordat bereits unterzeichnet. Es machte die Reichsregierung international salonfähig. Der Kirche garantierte es eine Art Bestandsschutz.
Hinzu kam, dass auch Teile des Katholizismus durchaus dem Nationalsozialismus zugejubelt haben in der ersten Phase. Natürlich die Protestanten genauso, wenn nicht stärker.
Die meisten Protestanten hatten schon vor Hitlers Machtübernahme kaum Berührungsängste mit den Nazis. Einige evangelische Landeskirchen übernahmen im Herbst 1933 sogar den Arierparagraphen, betont der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann.
Der Arierparagraph innerhalb der Kirche war noch radikaler als im Staat, nämlich nicht nur Personen, die selber jüdischer Herkunft waren, sondern auch mit solchen, die in jüdischer Herkunft verheiratet waren, also mit Frauen. Alles waren Christen. Auch die sind entlassen worden.
Der deutsche Obrigkeitsstaat funktionierte, erklärt Rechtshistoriker Michael Stolleis.
Ja, das ist ein alt eingeübter Reflex, was im Reichsgesetzblatt steht oder in anderen Gesetzblättern wird eben respektiert. Man konnte sich schlechterdings den Staat als Verbrecher nicht vorstellen. Und bis man das kapiert hatte, war es dann zu spät.
Bürgerlichen Widerstand gegen Hitler gab es in der Frühphase des Nationalsozialismus ohnehin nicht, erst recht nicht von Juristen.
Es gibt Einzelne, die in der Zeit ab 1938 opponiert haben. Es gibt sogar einen mutigen Richter, Lothar Kreisig, ein berühmter Fall. Der ist als Richter empört zu seinem Justizminister nach Berlin gefahren und hat protestiert. Und er ist auch nicht zu Tode gekommen deswegen. Der hat später in der DDR weiter als Landwirt gearbeitet. Also das ist ein leuchtendes Beispiel, wie es hätte sein können. Aber die Masse hat, wie der Mensch nun einmal ist, wenn er seinen Beruf erhalten will, ist geneigt, sich zunächst einmal auch dem offenbaren Unrecht zu beugen und sich wegzuducken.
Juristen sind vom Selbstverständnis her nicht revolutionär eingestellt, sondern staatstragend, stabilisierend. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt für Hitlers Gesetzesschreiber das Gleiche wie für die anderen Eliten des NS-Staates. Sie konnten nach einer Übergangszeit ihre Karriere in der Bundesrepublik fortsetzen.
Adenauer hatte immer das Hauptargument, wir brauchen Fachleute und wir müssen den Staat wieder auf die Beine stellen. Und wer ein Zeichen der Mitarbeit abgibt, der soll mitarbeiten dürfen. Spätestens 1952 war man wieder unter sich und es gab Fakultäten, in denen kein einziges Mitglied war ohne ehemalige NSDAP-Mitgliedschaft. Es gibt wirklich erschreckende Fälle, zum Beispiel derjenige Beamte, der für das sogenannte Zigeunerreferat zuständig war, war später in Bayern ebenfalls für Sinti und Roma zuständig.
Für die Opfer des Sterilisationsgesetzes gab es keine Entschädigungen. Weil es auch in anderen Ländern sogenannte Erbgesundheitsgesetze gab, wurden die Betroffenen nicht anerkannt als Verfolgte des NS-Regimes. In vielen Köpfen hatte sich die Propaganda des NS-Staates noch gehalten. Die Urteile aus der Nazizeit wurden vom Bundestag erst 1998 aufgehoben.
Da ist viel Unrecht geschehen. Es ist kein Hauptthema der Bewältigung der NS-Zeit später geworden. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass in manchen Familien auch eine Zustimmung zu diesen Maßnahmen vorhanden war.
Adolf Hitler verstand es am 14. Juli 1933 geschickt, die Machtübernahme auch rechtlich zu stabilisieren und die Gleichschaltung abzuschließen. Das Parteienverbot wurde nachträglich von seinem Kabinett abgesegnet. Bei der populären Eugenik legte er im Gesetz den Keim des Massenmordes an. Und mit dem Reichskonkordat schaffte er den frommen Schein, hinter dem er ungestört den Terrorstaat aufbauen konnte, sein tausendjähriges Reich. Ein Reich der Herrenmenschen, für das Hitler ohne jede Scheu christliche Metaphern missbrauchte.
Neue deutsche Reich, der Fülle und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die 30 neuen Gesetze, die die Nationalsozialisten am 14. Juli 1933 erließen. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.